at hæve svejensvejensis, funsen ved svejensvejensis. Der gingen de færre sig og hørte noget, hvis I en der rede fangen kønten. Og de satten ere junge, samt den herodæren, så en de spraken, Meister, vi vissen, dass du wahrhaftig bist, und den Weg Gottes in Wahrheit lærst, und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, den Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, ihr Häusler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihn einen Dinar. Und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten ihn, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gib den Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, ich bete, dass als wir heute diese Stelle betrachten, dass du wirst uns helfen, etwas hier drin zu finden, was hilfreich wird in unser eigenes Leben. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. In diesem Abschnitt, wir sind zu dem Dienstag gekommen, in der Woche, in dem Jesus gekreuzigt wurde. Am Montag, Jesus wurde als das makellose Lamm vorgewählt. 2. Mose 12, Vers 3 und Vers 5 und 6, es steht, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und spricht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben eigentlich genau gemacht, zu dem genau richtigen Zeitpunkt, als es vorgeschrieben wurde in das Gesetz im Alten Testament. Wir lesen in Markus 11, Vers 18 bis 19, und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester, die sind alle zusammengekommen und haben Rat erhalten, um das Lamm auszuwählen. Denn es war den 10. Nisan. Und Mose hat gesagt, am 10. Nisan sollt ihr zusammenkommen und das Lamm aussuchen, das geopfert werden soll. Am 14. Nisan. So Jesus wurde gekreuzigt am 14. Nisan, genau zu der Zeit, dass das Lamm in den Tempel geschlachtet sein soll. Und auch genau zu dem Punkt, als die das Lamm auswählen soll, haben die ihn auserwählt und haben entschieden, ihn zu töten. Nun, wir sind am Dienstag gekommen und Jesus ist in den Stadt wiedergekommen und er ist in den Tempel gekommen und die Hohepriester haben ihn konfrontiert. Matthäus 21 und Vers 23. Und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte und sprachen, in wessen Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir dieses Vollmacht gegeben? Dann ein bisschen später in Vers 46 wir lesen, und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielt. Also sie wollten Jesus schon töten, aber es war noch nicht der Zeit. Und so sie könnten ihn nicht fangen. Vers 15, es steht dann, da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Als wir gehen durch diese Stelle, wir sollen beachten, die Gruppen, die zusammengekommen sind, um dieses Rat zu halten. Und so wir können diese Gruppen auf zwei verschiedene Weise listen. Das erste List ist eine Liste nach Beruf seiner Gegner. Und da haben wir die Schriftgelehrten, das waren Leute, die sind hoch ausgebildet in Sprachen. Und es ist ihre Aufgabe, das Gesetz zu kennen, aber auch das also zu lehren vor dem Volk. Und auch ihre Aufgabe war das, also Kopien davon zu machen, damit es für die zukünftigen Generationen noch zur Verfügung steht. Und dann es gibt auch die obersten Priester, also das war die ihre Aufgabe war, in den Tempel zu dienen und also die Lämmer zu schächten für das Volk. Und dann es gab auch die Ältesten des Volkes. Und da waren so 70 verschiedene Menschen und es war ihre Aufgabe, auf den Hohen Rat eigentlich zu regieren in der Stadt. Also natürlich, Herodes und die Römer waren eine noch höhere Autorität, aber wenn es geht um Sache der Juden, dieser Hohen Rat hat sehr viel Macht und sehr viel Einfluss auf das politische Situation zu der Zeit. Man könnte aber auch es anderes listen und da wird eine Liste noch politischer Parteien seine Gegner. Und mit dieser Liste haben wir dann drei verschiedene Parteien. Erstens die erste Partei, was wir finden in dieser Stelle, ist die Herodeen. Und das war eine Partei, die Herodes den Großen unterstützt. Dann es gibt die Sadduzäer, und das war eine Partei, die nicht an die Auferstehung Engel oder Geister glaubten. Und die war eine Partei, die glaubt an das Gesetz Mose, aber sie hielt nicht zu den Überlieferungen der Pharisäer. Und das ist dann das dritte Partei, die Pharisäer. Und das war eine Partei, die die Bedeutung des Gesetzes und der damit verbundenen mündlichen Überlieferungen betonte. Diese gegnerischen politischen Parteien, angeführt von den Pharisäern, waren zusammengekommen, um Jesus Christus entgegenzutreten. Lukas 20 und Vers 20. Und sie lauerten ihn auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten. Also diese drei Parteien normalerweise würden nichts miteinander zu tun haben, aber die sind jetzt zusammengekommen, weil sie haben etwas zusammen und das war ihr Hass für Jesus Christus. Vers 16, und sie sandten ihre Jünger samt den Herodeern zu ihm, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. So wir verstehen hier, dass die Pharisäer haben die Herodeern nicht wirklich vertraut, denn sie haben ihre eigenen Jünger mit die Herodeern geschickt. Markus 12 und Vers 13 steht, und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodeern zu ihnen, um ihn in der Rede zu fangen. Die Herodeen haben dann Schmeißeleien benutzt, um Jesus eine Falle zu stellen. Erstens, sie hat ihn Meister genannt. Also das war so ein Titel, mit dem sie also ihre jemand gibt. Und dann sie haben gesagt, also wir wissen, dass du wahrhaftig bist oder dass du richtig redest. Und dann weiter, sie haben gesagt, wir wissen, dass du den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Das heißt, dass du richtig lehrst. Und sie sagten auch, wir wissen, dass du auf niemanden Rücksicht nimmst, dass du siehst die Person der Menschen nicht an. Also du handelst alle Menschen gleich, du bist fair. Also die haben alles das gesagt, nicht weil sie das geglaubt hat, sondern weil sie wollte eine Falle stellen für Jesus Christus. Nun in Vers 17 steht, sie haben gesagt, darum sag uns, was meinst du? Ist es erlaubt, den Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Markus hat hinzugefügt, sollen wir sie geben oder nicht geben? Vers 18, da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, ihr Häusler, was versucht ihr mich? Jesus wusste, was in ihrem Herzen war. Matthäus hat es so geschrieben, da aber Jesus ihre Bosheit erkannte. Markus, der noch ihn später geschrieben hat, hat es anders formuliert. Er sagt, da er aber ihre Heuchelei erkannte, in Markus 12 und Vers 15. Und dann in Lukas 20, Vers 23, Lukas hat es so geschrieben, da er aber ihre Arglist erkannte. So Jesus weiß, dass in ihrem Herzen waren Bosheit, Heuchelei, dass sie Arglist waren. Und so alle drei haben richtig geschrieben, denn Jesus wusste, was in ihrem Herzen war. Deshalb sagte Jesus, weshalb versucht ihr mich? In Vers 19, Jesus sagt, zeig mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Und sie antworteten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gebt den Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Aus Matthäus 17 wissen wir, dass Jesus vorher die Tempelsteuer bezahlt hat. Dies ist jedoch eine Steuer zur Unterstützung der römischen Regierung. Hatte Jesus ja gesagt, es würde die Pharisäer ärgern und seine Behauptung, dass er der Messias war, gefährden. Hätte er nein gesagt, die Herodäer hätten ihn vor der Römer denunzieren können. Der Versuch aber, Jesus eine Falle zu stellen, war ein Fehlschlag. Lukas 20, Vers 26 steht, und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen vor dem Volk, und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Vers 22, als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Das bringt uns zu einer wichtigen Frage, und das ist, sollten Christen heute Steuer zahlen und die Gesetze des Landes befolgen, in dem sie leben? Römer 13, Vers 1 bis 2, Paulus hat geschrieben, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Gibt es eine Ausnahme? Ja, aber mit Konsequenzen. In Apostelgeschichte befinden, dass die Aposteln wurde verhaftet, weil sie über Jesus Christus gepredigt hat. In Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 18 steht, es erhob sich aber der Hohepriester und seine ganze Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Aposteln und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber dann war ein von Gott gesandter Engel gekommen und hat die Aposteln befreit und hat sie auch befohlen, weiter zu predigen. Apostelgeschichte 5, 19 und 20. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, geh hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Dieser Befehl von Gott machte die Befehl der Obrigkeiten ungültig. So in Vers 21 steht, als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Die Pläne der Behörden für einen Gerichtsverfahren waren dann also da so unterbrochen. Und in Vers 21 steht, es kam aber der hohe Priester und seine Anhang, und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen, das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hohepriester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Als sie erfahren hat, dass die Apostel dann wieder im Tempel waren, sie haben sie dann erneuert verhaftet. Vers 25 ist die, da kam jemand und meldete ihnen und sprach, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. So, die haben dann eine neue Gerichtsverfahren gehabt. Und in dieses neuen Gerichtsverfahren waren die Aposteln trotzig, weil sie wussten, dass es richtig war, weiterzumachen, weil Gott es ihnen befohlen hatte. Vers 27, und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verbogen, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit euren Lehrer und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Aposteln antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Aposteln widersetzten sich jedoch wieder ihrer Bestrafung, noch protestierten sie gegen die Folge ihrer Taten. In Vers 40 steht, und sie fügten sich ihn und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in den Namen Jesus zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude von Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Also die junge Jesus Christus mussten die Konsequenzen nehmen, für was sie getan hat. Aber es war trotzdem richtig, Gott zu folgen und nicht der Staat, weil Gott hat ein direktes Befehl gegeben, das so zu tun. Was finden wir hier in dieser Stelle zum Anwenden? So denk daran, erstens, dass Gott weiß immer, was in deinem Herzen ist. In 1. Mose 6 und Vers 5 steht, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. So Gott hat gesehen den Herzen von Menschen und was der Zustand war. In Jeremia 17, Vers 9 bis Vers 10 steht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Also Gott weiß, was in unserem Herzen ist. Sei es Bosheit oder Heuchelei oder was anderes. Also Gott sieht, was in unserem Herzen ist. Zweitens, versuche Gott nicht mit deiner Logik auszudrücken. Es wird dir nicht gut gehen. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Es steht, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, der Eltern ungehorsam, undankbar, unheilisch, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Vom solchen wende dich ab. Also Gott weiß, was in dein Herzen ist, und du kannst nicht mit irgendwelcher Logik ihn ausdrücken, damit er nicht weiß. Denn auch wenn du den äußeren Schein von Gottes Furcht hast, er weiß, was in dein Herz ist. Und du kannst nicht sein Kraft verleugnen, während du diesen äußeren Schein hast, wie die Pharisäer, Gottes Fürstes zu sein. Also Gott wird das erkennen. Und du kannst nicht eine Falle für ihn stellen, sodass er nicht weiß, was in deinem Herzen ist. Und dann zuletzt, zahle zwar deine Steuern, aber gib Gott auch, was ihm gehört. Und was hast du, das Gott gehört? Alles. 1. Korinther 6 und Vers 20 steht, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. So wenn Jesus sagt, gib Gott, was ihm gehört, du gehörst ihm. Und das heißt, du solltest ihm dienen mit dein ganzes Leben. 1. Petrus 2 und Vers 24 steht, er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib getragen auf den Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus Christus hat für dich sein Leben gegeben. Er hat sein Blut gegossen, damit wir ewiges Leben haben könnten. Und so wir sollen also nicht nur Steuer bezahlen, denn der Staat gebührt die Steuer. Wir sollen auch Gott unser ganzes Leben geben, weil wir gehören ihm. Und unser Leib ist nicht unser Leib, es gehört ihm. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, diese Stelle heute zu betrachten. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen zu verstehen, dass du kennst immer, was in uns ist und dass es ist unmöglich für uns, dass wir können irgendwelche Trick machen oder Falle stellen, dass du würdest dann nicht sehen, was in unserem Herzen ist und was wir vorhaben. Und Vater, ich bete auch, dass du wirst uns helfen zu verstehen, dass wenn du sagst, dass wir sollen Gott geben, was ihm gehört, dass du meinst nicht nur ein bisschen Geld oder die Zehnte oder etwas, sondern was dir gehört, ist unser ganzes Leben. Und Vater, ich bete für jeder, der dieses Predigt zuhört, dass sie werden das verstehen und werden auch bereit sein, dir zu dienen mit ihrem ganzen Herzen, ihrem ganzen Seele und ihrer ganzen Kraft. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.